Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da gehen wir heute der Frage nach, warum Menschen in Gambia saubere Erde essen, besuchen ein Physikerteam in München, das eine besonders effiziente Falle für Antimaterie gebaut hat, und zeigen schließlich, warum es gar nicht so einfach ist, mit Radiowellen Museumsobjekte von Holzwürmern zu befreien. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Von Papageien, Ratten, Elefanten oder auch Pavianen ist bekannt, dass sie regelmäßig Erde fressen. Der Grund ist unklar. Die Erde könnte chemisch und mechanisch bei der Verdauung helfen oder die Tiere so mit wichtigen Mineralien versorgen. Doch nicht nur Tiere praktizieren Geophagie, wie es heißt, sondern auch Menschen. Zwei US-amerikanische Wissenschaftlerinnen haben dieses Phänomen nun erstmals in Gambia untersucht. Michael Stang hat mit ihnen darüber gesprochen.
2018 fuhr Jennifer Dancy Kramer nach Gambia in Westafrika. Die Anthropologin vom American Public University System wollte in dem vom Senegal umschlossenen Land eigentlich das Verhalten von Pavianen untersuchen.
In Gambia hatte ich anfangs nur wissen wollen, ob die Menschen dort schon einmal Affen beobachtet hätten, die Erde fressen. Das bejahten alle und verwiesen immer auf dieselbe Stelle. Dann kam schnell heraus, dass auch Frauen dort den Ton essen.
Wenn Tiere oder Menschen gezielt Erde konsumieren, bezeichnen Forscher dies als Geophagie. Dieses Verhalten ist vor allem im Osten Afrikas gut untersucht. Dass auch Menschen in Gambia gezielt Ton suchen und ihn essen, hatte bisher niemand erforscht. Jennifer Dancy Kramer kontaktierte Sarah Young von der Northwestern University in Evanston, eine Expertin für seltene Essgewohnheiten bzw. Essstörungen und eben auch für Geophagie.
Die Menschen sind sehr vorsichtig und wählen die Erde genau aus, die sie essen wollen. Sie sprechen auch immer von sauberer Erde. Manchmal wird der Ton in bestimmte Formen gebracht, vor allem wenn er verkauft wird. Mitunter erhitzen sie auch die Erde vorab. In Sansibar, wo ich viel geforscht habe, machen die Menschen das. Sie backen den Ton im Ofen oder trocknen ihn in der Sonne. Die Menschen essen also nicht beliebig irgendwelche Erde.
In Gambia begann Jennifer Dancy Kramer mit ihrer Studie. Sie fuhr in 23 Dörfer und führte Interviews mit Dutzenden Menschen, die über ihre seltsame Essgewohnheit zu sprechen bereit waren. Meist waren das Frauen. Nur 5 Männer berichteten der Anthropologin über das Essen von Erde. Manche bezeichneten es als schlechte Angewohnheit, wie das Rauchen von Zigaretten, andere sahen darin eine Selbstmedikation, dass der Ton bei Asthma, Geschwüren oder Parasitenbefall helfen könnte.
Ich wollte herausfinden, welche Motivation hinter dem Essen von Ton steckt. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass es in Verbindung mit einer Schwangerschaft steht. Auf Nachfragen gaben die Frauen an, dass sie das entweder bei ihrer Mutter selbst gesehen hätten, wenn diese wieder schwanger war, oder andere Frauen hatten ihnen es empfohlen, damit das Essen im Magen bleibt. Zudem hilft es gegen die Übelkeit, die vor allem zu Beginn einer Schwangerschaft auftritt.
Im Schnitt lag der tägliche Konsum bei rund 35 Gramm. Die Frauen gaben alle an, mit diesem Verhalten ihr Baby zu schützen. Nach der Schwangerschaft hatten die meisten wieder die Finger vom Ton gelassen. Ob und welchen medizinischen Effekt die weiße Erde, wie sie häufig genannt wird, hat, müssen weitere Forschungen zeigen, so Sarah Young. Denkbar sei, dass der Ton auch vor Durchfall schützen könnte. Nachteile sind bisher noch nicht dokumentiert.
Menschen machen ständig eigenartige Dinge, die nicht zwangsläufig gut für sie sind. Wenn wir aber ein Verhalten sehen, das es auch im Tierreich gibt und von hunderten Arten praktiziert wird, sollten wir innehalten und vielleicht überlegen, verdammt, vielleicht ist dieses Verhalten auch einfach eine Art Anpassung.
Beide Wissenschaftlerinnen haben die Tonerde auch selbst probiert und zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht. Demnächst will Jennifer Dancy Kramer wieder zurück nach Gambia fahren und vor allem im Osten des Landes an jenen Tongruben ihre Forschung fortsetzen, in denen sich Paviane und Menschen regelmäßig die saubere Erde besorgen.
Erde reinigt nicht nur den Magen. Michael Stang hat mit zwei US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen gesprochen, die untersucht haben, warum Menschen in Gambia Geophagie praktizieren. Antimaterie ist extrem kurzlebig, trifft ein Antiteilchen auf ein normales Teilchen, vernichten sich beide und werden zu purer Energie. Dennoch gelingt es im Labor, Antiteilchen in Fallen einzusperren und zu speichern. Eine besonders effiziente Falle hat nun ein Team in Garching bei München entwickelt. Frank Rotelüschen hat das Labor für uns besucht.
We have the permanent magnet that's inside a copper case.
In dieser Kupferhülse hier steckt ein Dauermagnet. Das Feld, das er erzeugt, sieht aus wie das Erdmagnetfeld, nur viel kleiner.
Garching, ein Labor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Der Magnet, den Eve Stenson in der Hand hält, ist unscheinbar, kaum größer als sein Lippenstift. Für ihr Experiment aber ist er von zentraler Bedeutung, denn er hilft, eine exotische Materieform in die Falle zu locken, Antimaterie.
It is antimatter, which sounds like a science fiction thing.
Antimaterie, das klingt nach Science Fiction. Aber Antimaterie gibt es wirklich, wenn auch nur sehr wenig. Was uns interessiert, sind die Antiteilchen der Elektronen, die Positronen.
Antiparticle of electrons are positrons.
Antimaterie ist quasi das Spiegelbild der Materie. Ein Teilchen ist zwar genauso schwer wie sein Antiteilchen, trägt aber eine entgegengesetzte Ladung. Das Elektron etwa ist negativ geladen, das Positron dagegen positiv. Die Folge?
Wenn Positronen auf Elektronen treffen, vernichten sich beide gegenseitig komplett und zerstrahlen zu einem Lichtblitz.
Da es in unserer Welt nur so von Elektronen wimmelt, ist einem Positron, wird es irgendwo erzeugt, ein überaus kurzes Dasein beschieden. Es sind nur Bruchteile von Sekunden, schon ist der Exot wieder zerstrahlt. Da klingt es anspruchsvoll, was Stenson, Physikerin an der TU München, gemeinsam mit einem internationalen Team vorhatte. Positronen einfangen und in einer Falle gefangen halten. Damit das klappen kann, braucht man zunächst eines, viele Positronen. Und die gibt's in Garching in rauen Mengen, und zwar am Forschungsreaktor FRM-2.
It is the world's best source of monoenergetic positrons.
Es ist die beste Positronenquelle der Welt. Bei der Kernspaltung im Reaktor entstehen Neutronen. Und diese Neutronen lassen wir auf eine Zielscheibe aus Schwermetall treffen. Dabei entstehen jede Menge Positronen. Durch ein Rohr fliegen sie zu unserem Experiment und sind dabei mehr als 1000 Kilometer pro Sekunde schnell.
Um die Positronen von der gewöhnlichen Materie fernzuhalten, muss alles luftleer gepumpt sein, das Rohr und auch die Falle. Nur, die Antiteilchen sind wie ein wild gewordener Bienenschwarm unterwegs. Wie man diesen Schwarm in einen Käfig einsperrt, zeigt Stenson in der Vorbereitungshalle. Der lippenstiftgroße Magnet sitzt auf einer Halterung, um die, ähnlich wie ein Lampenschirm, ein feinmaschiges Metallgitter angebracht ist.
And that's the trap.
Das ist unsere Falle. Die Positronen kommen von oben. Wenn wir nichts weiter tun würden, würden sie einfach auf den Magneten prallen. Um das zu verhindern, schalten wir ganz kurz ein elektrisches Feld zu. Es lenkt die Positronen so ab, dass sie um den Magneten herumfliegen und von seinem Feld eingefangen werden.
Jetzt umschwirren die Positronen den Magneten wie die Motten das Licht, nur wesentlich schneller. Als die Fachleute ihre Falle vor einiger Zeit testeten, schafften sie es, die Positronen immerhin für mehr als eine Sekunde gefangen zu halten. Länger ging nicht, da das Magnetfeld die Positronen nicht auf stabilen Bahnen halten konnte, sondern bildlich gesprochen auf Spiralbahnen, sodass die Antiteilchen aus der Falle ausbüchsten. Etwas anderes dagegen klappte perfekt.
And then we got 100% and we were totally shocked.
Ein durchaus positiver Schock. Er bedeutet, dass die Falle besser funktioniert als erwartet. Und damit können die Fachleute nun den nächsten Schritt angehen.
Wir wollen Positronen und Elektronen gemeinsam in die Falle sperren und so ein Plasma aus ihnen erzeugen. Das ist unser eigentliches Ziel.
Das Plasma soll so dünn sein, dass nur selten Positronen auf Elektronen treffen und sich vernichten. Stattdessen werden sie sich umschwirren und belauern, was die Physiker dann genauestens analysieren wollen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen werden solche Elektron-Positron-Plasmen in manchen Winkeln des Universums vermutet, etwa in der Nähe schwarzer Löcher. Und zum anderen könnten die Resultate für die Entwicklung einer neuen Energiequelle nützlich sein, sagt Eve Stenson, der kontrollierten Kernfusion.
The better you understand the physics of something,
je besser man etwas versteht, umso besser lässt sich eine Technologie daraus entwickeln. Zwar wird man das Positron-Elektron-Plasma selbst nicht zur Energieerzeugung verwenden, aber es kann helfen, die Plasmen, die man für einen Fusionsreaktor braucht, besser zu verstehen.
Garchinger Physikerteam entwickelt hocheffizienten Speicher für Antimaterie und Frank Rothelüschen hat sich die Positronenfalle für uns angeschaut. Groß, größer, am größten. Der internationale Wettlauf um die größte Forschungsanlage, der hat längst auch die Astronomie erreicht. Vor 3 Jahren wurde in China das größte Teleskop der Welt namens FAST eröffnet. Aber große wissenschaftliche Entdeckungen sind damit bis heute nicht gelungen. Woran das liegt, das hat Karl Urban in Erfahrung gebracht.
Im Juli 2016 wird das weltweit größte Radioteleskop feierlich eröffnet. Das 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, kurz FAST, ist der Stolz der chinesischen Astronomen. Tian wird es auf Chinesisch genannt, das Himmelsauge. Es ist 200 Meter größer als der bisherige Rekordhalter Arecibo der USA.
Radioastronomie wird schon seit sehr langem in China betrieben. Es gibt seit einigen Jahren ein 64-Meter-Teleskop in Shanghai und andere kleinere Teleskope. Und mit dem Bau des FAST-Teleskops, das mit 500 Metern das größte der Welt ist, hat man natürlich da schon eine Spitzenposition erreicht.
Michael Kramer ist Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, das gerne mehr mit den chinesischen Kollegen zusammenarbeiten würde, weil auch sein Institut selbst ein derartig großes Instrument betreibt, das Radioteleskop Effelsberg in der Eifel. Das ist nur 100 Meter groß, aber komplett schwenkbar, während das 5-mal größere Teleskop in China eine starre Parabolfläche besitzt, die ein ganzes Tal ausfüllt. Beide Teleskope könnten sich gegenseitig gut ergänzen, doch in China fehlt bislang das Personal.
Ich kann Ihnen da jetzt keine Zahl sagen, aber dennoch die Anzahl der, ich sage jetzt mal, der speziellen radioastronomischen Ingenieure, die ist noch relativ klein. Und da merkt man halt, dass die Expertise zum einen weit übers Land verteilt war und zum anderen halt auch solche großen Geräte vorher auch nicht da waren in China, dass es halt erst noch aufgebaut werden muss.
Einem Bericht im Online-Magazin Ars Technica zufolge habe die chinesische Akademie der Wissenschaften wohl wegen unzureichender Gehälter Probleme damit, Ingenieure und Astronomen zum abgelegenen Standort des Himmelsauges zu locken. Dazu fehlt es an Führung. Der geistige Vater und Wegbereiter des Projektes starb vor einem guten Jahr und seine Stelle als wissenschaftlicher Leiter ist bis heute nicht wieder besetzt worden. All das erklärt wohl, warum das Teleskop technisch längst noch nicht voll funktionsfähig ist. Die gesamte 500 Meter große Parabolfläche ließe sich nämlich verformen, um Pulsaren oder interstellaren Wasserstoffwolken für mehrere Minuten am Himmel zu folgen. Eine bei westlichen Radioteleskopen etablierte, aber aufwendige Technik.
Da arbeiten die Kollegen in China dran. Und erst wenn das funktioniert, dann lohnt sich dieser Zusammenschluss der Teleskope, weil momentan zieht der Himmel praktisch einfach über das Teleskop hinweg und dann kriegen sie eine maximale Belichtungszeit von 12 Sekunden. Das ist jetzt selbst bei FAST-Empfindlichkeiten nicht besonders viel, wenn man das halt mit anderen Teleskopen vernetzen will.
Umgerechnet 160 Millionen Euro hat das Riesenteleskop gekostet und es soll einen außerordentlichen Einfluss auf die Astronomie und andere Forschungsfelder weltweit entfalten. Doch die Liste der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist kurz. Bislang konnten die chinesischen Forscher nur einige unbekannte Pulsare entdecken. Was dem FAST-Teleskop helfen könnte, wäre wohl ein neuer wissenschaftlicher Leiter, aber schon global gesehen ist die Zahl ausreichend erfahrener Radioastronomen klein.
Ich würde da also jetzt nicht zu viel reinlesen, dass die Position noch unbesetzt ist. Ich glaube, es gibt viele Gründe, sie mit einem Chinesen zu besetzen. Und wenn sie dann fragen, wie viele gibt es davon in der Welt, dann wird es dann schon deutlich kleiner, die Zahl.
China will offenbar sein neues prestigeträchtiges Radioteleskop in Eigenregie auf den neuesten Stand der Technik bringen. Es könnte also noch etwas dauern, bis die gewohnt globale Zusammenarbeit in Schwung kommt.
Wir haben in der Vergangenheit in der Astronomie das Prinzip des Open Skies gehabt. Das heißt, ich hoffe und ich denke mal, dass sich das langfristig dann eben auch mit FAST so einleben wird.
Das chinesische Himmelsauge sieht noch wenig. Dem Riesenteleskop FAST fehlt es an Fachpersonal, so der Beitrag von Karl Urban. Wenn Sie uns gerade über UKW hören, dann sorgen Radiowellen dafür, dass Sie unser Programm empfangen können. Aber elektromagnetische Wellen können auch eingesetzt werden, um gezielt Wärme zu erzeugen. Und so könnten beispielsweise Museumsobjekte von Holzwürmern befreit werden, wie Simon Schumacher berichtet.
Angelika Hoffmeister ist leitende Restauratorin am Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig. Regelmäßig behandeln sie und ihre Mitarbeiter Holzobjekte in einer Stickstoffkammer gegen Schädlingsbefall.
Man kann schon sagen, dass die Behandlung mit Stickstoff am problemlosesten für das Objekt ist und hat halt den Nachteil, dass es relativ lange, also es muss mindestens 4 Wochen in der Kammer drin sein. Hinzu kommt, dass es im Moment also eine neue Rechtsprechung gibt zur Stickstoffbehandlung, weil Stickstoff inzwischen auch unter die Gefahrstoffverordnung fällt.
Für Museen heißt das, sie müssen sich auf Dauer nach Alternativen umsehen. Angelika Hoffmeister wandte sich deshalb an eine Forschungsgruppe, koordiniert von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Die Wissenschaftler testen, wie sich Holzschädlinge mit Radiowellen bekämpfen lassen, denn die Funkwellen erzeugen auch Wärme. Professor Dr. Lutz Niedner öffnet die Türen eines etwa 3 Meter hohen Metallspinds. Aus dessen Wand ragen mehrere dünne Glasfaserleitungen. Auf dem Boden liegen 2 etwa 40 cm lange Kupferstreifen, zu denen Kabel führen.
Diese Kupferbänder, das sind die Zuleitungselektroden, die dann mit dem zu erwärmenden Objekt verbunden werden und das elektromagnetische Wechselfeld, so ähnlich wie bei einer Mikrowelle, und das Objekt einleiten.
Mikrowellen im Gigahertz-Bereich heizen allerdings nur flüssige Stoffe auf. Deshalb haben die Leipziger Forscher eine niedrigere Frequenz von 13,56 MHz gewählt. Damit lassen sich feste Stoffe wie Holz gut erwärmen. Die Frequenz bleibt unabhängig von der Größe des Behandlungsobjekts immer gleich. Allerdings müssen die Leistung und die Aufheizgeschwindigkeit angepasst werden.
Je mehr filigrane Sachen daran befestigt sind, umso langsamer müssen wir darauf achten, dass also die Energie eingetragen wird, damit sich also der massive Teil nicht so schnell erwärmt, dass er durch seine Ausdehnung die filigranen Bauteile sozusagen mitnimmt und dadurch auseinanderreißt.
Hinzu kommt, die wenigsten Kunstgegenstände bestehen ausschließlich aus Holz. Darum haben die Forscher Angelika Hoffmeister um ein Versuchsobjekt gebeten, das aus verschiedenen Materialien besteht.
Es sollte aus Holz sein, es sollten aber auch Metallteile dran sein. Es sollte nicht zu groß sein, es sollte aber auch ein wirkliches Sammlungsobjekt, also ein gealtertes Objekt sein.
Die Wahl fiel auf ein Schmuckkästchen, das in der Sammlung 2-mal existiert. Allerdings haben die Wissenschaftler für die Testreihen zunächst einen originalgetreuen Nachbau angefertigt. Zum Schutz wurde dieser in ein Vlies eingewickelt und in Holzpellets eingebettet. Durch das Vlies hindurch konnten die Experten außerdem mehrere der Glasfaserkabel fixieren. Es sind Temperatursensoren, erklärt Lutz Niedner.
Wir können also auch sehr, sehr viele Temperaturmessstellen definieren, die für uns sozusagen kritisch sein können. Und in der Steuerungssoftware wird ein bestimmter Wert eingestellt und die Anlage schaltet automatisch ab, wenn eben eine kritische Temperatur überschritten wird.
Die Versuchsreihen mit dem Nachbau ergaben, in einer halben Stunde konnte das Versuchskästchen auf die Zieltemperatur von 60 Grad Celsius gebracht werden, ohne dass ein Schaden entstand. Und Holzwürmer würden sich so abtöten lassen. Die vergoldeten Teile des Originalkästchens kamen aber nicht ganz schadensfrei davon, resümiert Angelika Hoffmeister.
An dem Kästchen gab es eben 2 Stellen mit feinen Haarrissen. Und die waren besonders interessant, weil das sind ja so die Angriffspunkte, wo vielleicht am ehesten Veränderungen stattfinden. Und da hat sich ja dann auch herausgestellt, es gab Veränderungen und dann wurde der Test abgebrochen.
Bei historischen Holzkunstobjekten mit gealterten Metallschichten besteht also oft ein gewisses Restrisiko, auch wenn sie mit Radiowellen kontrollierter als sonst erhitzt werden können. Für eine wirklich sichere Behandlung mit der neuen Technik sind daher noch Folgeforschungen nötig. Vollholzobjekte ohne filigrane Teile, Vergoldung oder empfindliche Farbe lassen sich hingegen schon bedenkenlos bestrahlen.
Funkwellen können Museumsobjekte von Holzwürmern befreien. Das war ein Beitrag von Simon Schumacher. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Lucian Haas.
Die USA wollen schneller zurück zum Mond. Bis 2024 sollen wieder Amerikaner auf dem Erdtrabanten wandeln. Das hat US-Vizepräsident Mike Pence in einer öffentlichen Rede gefordert. Bislang hatte die Weltraumagentur NASA die nächste bemannte Mondlandung erst für 2028 angepeilt. Laut Pence befänden sich die USA im Weltraum wieder in einem Wettlauf, genau wie in den 1960er Jahren. Er verwies auf die wachsende Konkurrenz Chinas in der Raumfahrt. Vor kurzem erst landete ein chinesischer Roboter auf der Rückseite des Mondes. Der nächste Mann und vor allem auch die erste Frau auf dem Mond soll nach dem Willen der US-Regierung aber wieder Astronauten aus den USA sein.
Die Ernährung der Europäer sorgt für hohe CO2-Emissionen in den Tropen.
Rund ein Sechstel aller Emissionen an Kohlendioxid, die mit der typischen Ernährungsweise eines Europäers zusammenhängen, gehen auf die Abholzung von tropischem Regenwald zurück. Das zeigen zwei Studien schwedischer Forscher in den Fachmagazinen Environmental Research Letters und Global Environmental Change. Die Wissenschaftler untersuchten, welcher Anteil der Abholzung in den Tropen auf die Produktion von Nahrungsmitteln zurückgeht und wo diese dann konsumiert werden. Da die EU-Länder viele Nahrungsmittel importieren, ergeben sich besonders hohe anteilige Emissionswerte.
Forscher nehmen Exoplaneten interferometrisch unter die Lupe.
Bei der Interferometrie wird das Licht mehrerer Teleskope zusammengeschaltet, um aus den entstehenden Lichtmustern besonders detailreiche Bilder zu generieren. Diese Methode haben Astronomen der europäischen Südsternwarte ESO jetzt erstmals eingesetzt, um einen Exoplaneten zu untersuchen. Dabei kam das Instrument Gravity am Very Large Telescope am Paranal-Observatorium in Chile zum Einsatz. Mit dem Verfahren konnten die Forscher die Position des 2010 entdeckten Exoplaneten HR 8799e zehnmal genauer bestimmen als bisher. Spektralanalysen zeigten zudem, dass der Exoplanet eine 880 Grad heiße Atmosphäre besitzt, die reich an Kohlenmonoxid ist. Darin wirbeln Wolken aus Eisen- und Silikatstaub umher.
In Europas Agrarlandschaften gibt es immer weniger insektenfressende Vögel.
Während der letzten 25 Jahre ist die Anzahl an Vögeln in der EU, die sich hauptsächlich von Insekten ernähren, um durchschnittlich 13% gesunken. Besonders stark ist dieser Einbruch der Populationszahlen in den Agrarlandschaften, während in anderen Lebensräumen nur vereinzelte Arten zurückgegangen sind. Das berichten Forscher des Senckenbergs Biodiversität- und Klimaforschungszentrums im Fachjournal Conservation Biology. Schon länger ist bekannt, dass in Europa die Insektenpopulationen schwinden. Die Wissenschaftler untersuchten nun erstmals, wie die Entwicklung der Nahrungsgrundlage und der Bestände von Vögeln zusammenhängen.
Indien schießt einen Satelliten vom Himmel.
Es war ein erfolgreicher Test für ein neues militärisches Abwehrsystem. Nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi wurde dabei ein Satellit in der Erdumlaufbahn zerstört. Modi sagte in einer live übertragenen Fernsehansprache, Indien sei erst das vierte Land, das diese Fähigkeit erlangt habe und damit eine Großmacht im All.
Im US-Bundesstaat New York herrscht Masernnotstand.
Der Notstand gilt für den Bezirk Rockland County, in dem rund 300.000 Menschen leben. Mehr als 150 Fälle von Masern wurden in dem Landkreis seit Oktober 2018 registriert. Nun entschieden die Gesundheitsbehörden, Minderjährige, die nicht gegen die Infektionskrankheit geimpft sind, dürfen sich in den kommenden 30 Tagen nicht mehr an öffentlichen Orten aufhalten. Dazu zählen alle Bereiche, in denen mehr als 10 Personen zusammenkommen könnten, wie zum Beispiel öffentliche Busse oder Schulen. Im Jahr 2000 waren die Masern im Staat New York noch für ausgerottet erklärt worden. Den aktuellen Ausbruch führen Experten auch auf den Widerstand von Impfgegnern zurück.
Sternzeit. 27. März. Big Bang für den Urknall. Aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgt, dass das Universum nicht stillsteht, sondern sich ausdehnt. Selbst Albert Einstein mochte daran nicht glauben und ergänzte die Theorie so, dass sie auch mit einem ruhenden Kosmos vereinbar war. Das bezeichnete er schon bald darauf als seinen größten Fehler. Denn Ende der 20er Jahre entdeckten der belgische Priester Georges Lemaître und der US-Astronom Edwin Hubble, dass das Weltall tatsächlich expandiert. Wenn aber der Kosmos sich immer weiter ausdehnt, dann muss er irgendwann einmal auf sehr engem Raum zusammengepresst gewesen sein. Das Universum muss also einen Anfang gehabt haben. Das war den Astronomen bis dahin keineswegs klar gewesen. Der prominenteste Kritiker der neuen Theorie war der britische Astrophysiker Fred Hoyle. Diese Hypothese geht davon aus, dass die gesamte Materie im Kosmos in ferner Vergangenheit in einem einzigen Big Bang entstanden ist. Den Spott vom Big Bang äußerte er morgen vor 70 Jahren in einem BBC-Interview zum ersten Mal. Unbeabsichtigterweise hatte er damit das perfekte Schlagwort für die neue Theorie geschaffen. Big Bang, Urknall. Fred Hoyle setzte dem seine Steady-State-Theorie entgegen, nach der sich der Kosmos in einem stationären Zustand befindet. Das Universum dehnt sich zwar aus, aber es entsteht überall ständig etwas neue Materie. Die Dichte bleibt immer gleich. Seit Ende der 60er Jahre gilt diese Theorie als widerlegt. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich einen Urknall, einen Big Bang, gegeben haben muss.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die Förderung von E-Autos verlängern. Details hören Sie bei Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.